Ein kleines Waldstück bei Isium. In der Luft hängt der faulig süße Geruch des Todes. Männer in weißen Overalls bergen Leichen. Es sind Hunderte. Wie in anderen befreiten Gebieten in der Ukraine untersuchen Ermittler, ob die russischen Besatzer in dieser Kleinstadt Kriegsverbrechen begangen haben. Der Krieg in der Ukraine wird auch juristische Folgen haben müssen.
So fühlt sich Krieg an. Ein Podcast von Funke und NAZ.
Hallo, willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts So fühlt sich Krieg an. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Jan Jessen, Politikchef der NAZ, der Neue Ruhr, Neue Rhein Zeitung. Und ich berichte seit Jahren für die Funke Mediengruppe aus Kriegsgebieten, aus dem Irak, aus Afghanistan, nun auch aus der Ukraine, die ich seit Kriegsbeginn immer wieder bereist habe. Für unseren Podcast sammle ich vor Ort Stimmen von Menschen, die vom Krieg betroffen sind. Menschen, die Angehörige verloren haben, deren Häuser zerstört wurden oder die fliehen mussten. Menschen, die Nächte in Kellern verbringen müssen oder Menschen, die kämpfen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann folgt uns kostenlos bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder dort, wo ihr uns gerade zuhört. In dieser Folge lernt ihr Dmytro Zewtschuk kennen. Er ist der stellvertretende Leiter einer Abteilung bei der Nationalen Polizei der Ukraine, die sich mit der Aufklärung von Kriegsverbrechen beschäftigt. Außerdem spreche ich mit Alexander Schwarz, dem Leiter der Koordinierungsstelle für Völkerstrafrecht bei Amnesty International. Bei unserer jüngsten Tour in die Ukraine sind wir unter anderem nach Isium gefahren. Isium, das ist eine Kleinstadt im Nordosten der Ukraine, etwa 120 Kilometer von Kharkiv entfernt, der zweitgrößten Stadt des Landes. Isium wurde wie andere Städte, Kleinstädte in der Region, Ende März, kurz nach Beginn des russischen Überfalls, nach heftigen Kämpfen von den russischen Streitkräften besetzt. Allerdings ist Isium dann Anfang September wieder befreit worden von den ukrainischen Streitkräften. Das war im Zuge dieser großen Gegenoffensive, die Anfang September begonnen hatte im Osten des Landes. Wir hatten uns entschlossen, nach Isium zu fahren, weil kurz vor unserer Tour bekannt geworden war, dass dort Hunderte von Gräbern entdeckt worden waren. Und klar war es, diese Leichen werden jetzt exhumiert und wir wollten es uns eben anschauen. War allerdings nicht ganz so einfach, wie wir uns das vorgestellt haben. Es war also erstmal eine ziemliche Tour, bis wir dort waren. Die Ukraine ist ein riesiges Land und wir waren alleine einen ganzen Tag unterwegs von Lviv, also ganz im Westen des Landes, bis in den Osten rein, bis nach Kharkiv, hat es einen ganzen Tag gedauert. Und als wir dann am nächsten Tag nach Isium fahren wollten, haben wir uns Genehmigungen besorgt, die man braucht, um dorthin zu kommen, in diese frisch befreiten Gebiete. Gleichwohl sind wir an einem Checkpoint kurz vor Isium einfach erstmal stehen geblieben. Es gab irgendwelche Kompetenzstreitigkeiten zwischen Militär und zwischen Polizei. Und so standen wir dann erstmal 3 Stunden an diesem Checkpoint vor Isium. War aber trotzdem ganz interessant, denn während wir da standen und immer mehr Journalisten auch plötzlich da anlandeten, haben die Ukrainer dann teilweise schweres Gerät abgeschleppt, also mit Panzern oder Sattelschleppern haben sie dann russische Panzer und russisches gepanzerte Transporter abgeschleppt, die sie erbeutet hatten im Zuge der Kämpfe um Isium. Insofern war es jetzt nicht ganz vertane Zeit. Man konnte ganz gute Fotos machen und sich das eben in Ruhe anschauen. War auch übrigens das erste Mal, dass wir Fotos von Kriegsmaterial machen durften. Das war in den vergangenen Touren eben nicht möglich. Da an dem Checkpoint ging es eben schlicht und ergreifend nicht anders, weil dann irgendwann Hunderte von Journalisten herumstanden. Nach 3 Stunden ging es dann also weiter. Wir konnten Richtung Isium fahren. Und kurz vor dieser Kleinstadt, die vor dem Krieg übrigens 50.000 Einwohnerinnen und Einwohner hatte, also bevor die Stadt sich wirklich dann zu einer Stadt verdichtet, ist auf der rechten Seite so ein kleines Waldstück. Das sind Kiefernbäume, die da hoch in den Himmel ragen. Und es war klar, das ist dieses Waldstück, wo die Gräber gefunden sind. Wir sind also dorthin, haben uns das angeschaut. Und was uns als erstes aufgefallen ist, war, dass dort ganz viele Kuhlen waren in diesem lehmigen, gelben Boden. Und das waren Kuhlen, in denen die Russen Panzer und Haubitzen stationiert hatten. Also die russischen Soldaten lagen direkt neben diesem Gräberfeld und hatten dort auch Schützengräben. Und man sah eben auch, dass sie wohl Hals über Kopf geflohen sind, weil noch ganz oft Uniformteile und ähnliche Dinge zu sehen waren. Und ein paar Meter weiter, direkt, also wie gesagt, neben diesen russischen Stellungen, den früheren, begann eben dieses Gräberfeld. Und das war schon ein sehr beeindruckender Anblick, zu sehen, wie in diesem Waldstück plötzlich diese Absperrung, diese rot-weißen Flatterbänder anfingen, diese Menschen in den weißen Overalls, die wie Geister im Grunde genommen durch dieses Waldstück stapften, still und konzentriert ihre Arbeit machten, die Gräber aushoben und zwischendurch dann Polizisten, die Fotos machten, Forensikerinnen und Forensiker, die sich Notizen machten. Und dann haben wir eben auch die Leichen gesehen, die dort aus dem Boden geholt worden waren. Die sahen eben aus wie kleine Erdhügel auf den ersten Blick. Verwest, mit Erde bedeckt, verkrümmt, lagen sie dann eben neben diesen ausgehobenen Gruben. Und man sah bei einigen, dass sie keine Köpfe mehr hatten. Man sah bei anderen, dass sie keine Arme, keine Beine mehr hatten. Und bei zumindest einer Leiche habe ich gesehen, dass ihre Hände gefesselt waren. Das war offensichtlich irgendwie so ein Klebeband, mit dem die Hände da zusammen gefesselt waren. Und was ganz symptomatisch ist in solchen Situationen, ist dieser Geruch. Das ist so ein Geruch, den kriegt man eigentlich nicht so schnell aus den Klamotten und auch nicht mehr aus dem Kopf. Das ist so ein ganz spezieller, fauler, süßlicher Geruch, der da in der Luft liegt. Den kenne ich aus anderen Kriegsgebieten, war mir jetzt also nicht neu, aber es ist trotzdem immer wieder etwas, wo man merkt, man ist in so einer ganz speziellen Situation. Also wenn man an so einem Tatort ist, und man muss es ja als Tatort bezeichnen, dann ist das, ja, wie gesagt, schon eine ziemlich spezielle Situation. Aber dadurch, dass ich jetzt eben schon in den vergangenen Jahren immer wieder in Kriegsgebieten unterwegs war, hat mich das jetzt nicht schockiert. Es macht einen natürlich bestürzt, wenn man sieht. Und natürlich sind die Sinneseindrücke auch enorm. Also dieser Geruch, der einem in der Nase liegt, der nicht ganz so extrem war, weil die Leichen eben schon länger in diesen Gruben drin gelegen haben oder in den Gräbern drin gelegen haben, der gleichwohl eben, wie gesagt, einer ist, der sehr, sehr speziell ist. Und natürlich eben auch der Anblick eben dieser Toten, das ist schon etwas, was einen mitnimmt, was einen bestürzt. Aber auf der anderen Seite ist man natürlich auch Profi genug und versucht in dem Moment möglichst gut zu funktionieren, eben die Geschichten zu machen, die man machen will, mit den Menschen zu sprechen, die man da vor Ort kriegen muss. Und unser Fotograf hat seine Fotos gemacht. In dem Moment funktioniert man ganz gut. Danach muss man natürlich darüber sprechen, was man da gerade gesehen und erlebt hat. Und das haben wir natürlich auch bei dieser Tour gemacht. Die Leichen, die in diesen Gräbern gefunden worden sind, das sollen Menschen sein, die während der Besatzung der Russischen gestorben sind, also in den Monaten zwischen März und September diesen Jahres. Und die meisten, heißt es, seien also durch Artilleriebeschuss oder durch Raketenangriffe gestorben. Aber es sollen eben auch welche dabei sein, die zu Tode gefoltert worden sind oder Menschen, die exekutiert worden sind von den russischen Besatzern. Und um aufzuklären, ob solche Leute tatsächlich Opfer von Kriegsverbrechen geworden sind, werden jetzt eben diese Leichen exhumiert und untersucht. Und wir haben darüber gesprochen mit Dmytro Sevtschuk. Dmytro Sevtschuk ist stellvertretender Leiter einer Abteilung, die sich mit Kriegsverbrechen beschäftigt bei der Nationalen Polizei der Ukraine. Das ist eine Abteilung, die schon 2014 ins Leben gerufen worden war, als der Krieg im Osten der Ukraine begonnen hat, als es dort im Zuge der Maidan-Proteste eben eine Gegenbewegung gab, die dazu geführt hat, dass es dann irgendwann zu einer Abspaltung eben dieser Gebiete im Osten kam. Und seitdem gibt es eben diese Abteilung für Kriegsverbrechen. Und Sevtschuk war ein relativ junger Mann, Mitte 40, schwarze Uniform, der einen sehr professionellen Eindruck machte, auch jetzt etwas unberührt schien von dem, was da um ihn herum passierte. Und mit ihm haben wir eben über die Situation gesprochen. Er hat uns erzählt, was sie da vor Ort machen. Ich habe ihn als erstes gefragt, ob schon klar ist, wie viele dieser Leichen, das sind also um die 440 bis 450 gewesen, wie viele dieser Menschen Folterspuren aufweisen, wie viele von denen also offensichtlich ermordet worden sind.
Дивіться, остаточна цифра буде лише після отримання висновків судово-медичних експертиз, так як всі ці тіла направляються до бюро судово-медичної експертизи для проведення необхідних досліджень.
Nun, die endgültige Zahl werden wir erst kennen, wenn wir die Ergebnisse der Gerichtsmediziner haben. Denn alle Leichen werden an das Amt für gerichtsmedizinische Untersuchungen geschickt und dort untersucht. Wir können die genaue Zahl auch nicht sagen, weil die Leichen verwesen. Sie wurden ohne Särge begraben, ohne alles. Genauere Informationen wird es daher erst nach den Untersuchungen geben.
Sevchuk hat uns auch erzählt, dass die Toten, die in diesem Gräberfeld bei Isium beerdigt worden waren, in dem kleinen Waldstück, dass die von Ukrainerinnen und Ukrainern, also den Einwohnerinnen und Einwohnern von Isium beerdigt worden sind. Das hat sich tatsächlich auch bestätigt. Wir haben nach unserem Besuch in dem Waldstück mit Anwohnerinnen und Anwohnern direkt an diesem Gräberfeld gesprochen und die erzählten uns, dass in den vergangenen Monaten im Grunde genommen jeden Tag Menschen gekommen seien mit ihren Autos und da die Leichen herausgebracht hätten und dann eben beerdigt hätten, beziehungsweise man muss einfach sagen, verscharrt hätten, denn die allermeisten waren eben ohne Särge beerdigt worden waren, wie Sevchuk uns das ja auch gerade erzählt hat. Die meisten sind aber einfach in diese Gruben reingeworfen worden und entsprechend beerdigt worden. Auch was außer augenfällig war, war, dass zwar fast an jedem Grab ein Kreuz war, aber an vielen, vielen Gräbern eben noch nicht mal Namensschilder dran waren, also namenlose Tote eben. Warum die Menschen von Isium diese Toten da beerdigt haben, ist nicht ganz klar. So, es gibt einen Friedhof, der direkt neben diesem Gräberfeld ist, also einen regulären Friedhof, wo es auch in jüngster Zeit noch Bestattungen gegeben hat. Man hat aber bei diesen Toten den Eindruck, dass es Leute waren, die aus irgendwelchen zerstörten Häusern herausgeholt worden sind, um einfach die Gefahr von Infektionen auch zu vermeiden, die aus unter irgendwelchen Trümmern herausgeholt worden sind. Und dann da verscharrt worden sind. Ob die Russen das angeordnet haben oder nicht, das ist nicht ganz klar. Aber wie gesagt, es sind auf jeden Fall Leute gewesen, die keine vernünftige Bestattung bekommen haben. Im Hintergrund hört ihr bei den Aufnahmen übrigens so ein Rattern. Das ist ein Dieselgenerator, der da im Hintergrund gelaufen ist, um die ganze Szenerie mit Strom zu versorgen. Ist ein bisschen störend in den Aufnahmen, aber das war leider nicht rauszuschneiden. Wie ich ja schon gesagt habe, also es sind vor Ort ganz viele Expertinnen unterwegs gewesen. Da gab es auf der einen Seite die Forensiker und Forensikerinnen und Forensiker. Es gab die Rettungsdienste, die Männer in den weißen Overalls, die die Toten aus der Erde geholt haben. Es gab Polizistinnen und Polizisten, die Fotos gemacht haben. Und ich habe Sevchuk dann eben auch gefragt, was macht ihr denn jetzt eigentlich, wenn ihr die Toten da rausgeholt habt? Wie geht ihr weiter vor?
Also, wir erstellen einen Bericht über die Inspektion des Tatorts. Wir halten all das in dem Bericht fest. Der gerichtsmedizinische Sachverständige kommentiert, was er sieht, in welchem Zustand sich die Leiche befindet, wo es offensichtliche Anzeichen für körperliche Verletzungen oder Folterungen oder was anderes gibt. Das alles wird in dem Bericht festgehalten. Es werden Fotos gemacht und eine Videoaufzeichnung erstellt. Danach wird ein Verfahrensdokument erstellt, auf dessen Grundlage eine gerichtsmedizinische Untersuchung angeordnet wird. Und die Leichen wird diese Untersuchung in die Leichenhalle gebracht werden. Auf der Grundlage dieses Dokuments führt der Sachverständige also eine Untersuchung durch und beantwortet letztendlich die Frage nach der Todesursache.
Die Leichenhallen, von denen Sevchuk in dem Interview gesprochen hat, das sind Leichenhallen, die in Kharkiv stehen. Also das ist die zweitgrößte Stadt der Ukraine und ungefähr 120 Kilometer nordwestlich von Isium gelegen. Und dorthin werden die Leichen gebracht oder wurden die Leichen gebracht in Isium. Und dort wird dann eben untersucht, nochmal genauer untersucht, woran sind denn diese Menschen eigentlich gestorben. Sevchuk hat uns dann auch erklärt, dass versucht wird, die Leichen zu identifizieren, einfach um sie natürlich auch den Angehörigen übergeben zu können.
Також в цьому бюро судово-медичної експертизи додатково працює ще наш слідчий, який також оглядає тіло.
Unser Ermittler arbeitet auch im Amt für gerichtsmedizinische Untersuchungen, der die Leiche auf Trümmerteile oder Gewehrkugeln untersucht. Er entfernt Kleidungsstücke mit Rissen. Das sind alles materielle Beweismittel, die dann zu ballistischen und weiteren Untersuchungen geschickt werden müssen. Auch biologisches Material wird der Leiche entnommen, um das DNA-Profil des Verstorbenen zu erstellen.
Material biologischen для виведення ДНК-профілю загиблого.
Wenn wir nach der Identifizierung des Leichnams Angehörige finden, wird der Leichnam geholt. In Zukunft bekommen die Angehörigen dann Dokumente für die Bestattung, eine Todesurkunde. So etwas haben die Angehörigen momentan noch nicht, weil die Besatzungsbehörden keine Dokumente ausgestellt haben. Die haben ein Stück Papier ausgestellt, auf dem irgendetwas geschrieben war, aber das hat keine Rechtskraft.
Also Sevcuk, wie wir das gehört haben, war bei seinen Antworten doch sehr diszipliniert und wirkte sehr ruhig, wenig persönlich angefasst von dem, was er da erleben musste. Das erinnert oder hat mich erinnert so ein bisschen an die ukrainischen Offiziere, mit denen wir teilweise im Frontbereich gesprochen hatten, die auch in den Gesprächen erstmal sehr diszipliniert und wenig emotional wirkten, die dann aber, wenn man mit ihnen sprach, über das, was sie konkret erleben, vor allem was der Verlust von Untergebenen mit ihnen macht, dann doch deutlich anders geantwortet haben. Das haben wir in der vorherigen Folge mal behandelt, dieses ganze Thema. Die packen wir euch auch in die Shownotes rein. Und ähnlich war das auch bei Sevcuk, als ich ihn dann einfach mal gefragt habe, was das persönlich mit ihm macht. Diese Erfahrung, die er eben jetzt in diesem Gräberfeld in Isium machen muss.
Sehen Sie, für mich persönlich, in Anbetracht meiner Position und dessen, was wir bereits durchgemacht haben, wir haben schon die Verbrechen untersucht und dokumentiert, die in Irpin, Butscha, Hostomel, Borodjanka und Richtung Tschernobyl begangen wurden. Die Kriminologen, die hier arbeiten, waren auch dort. Natürlich ist das furchtbar. Der Krieg, das alles. Als die Familie, nach der Sie gefragt haben, gestern exhumiert wurde, da habe ich das Kind gesehen. Und auch ich bin ein Vater.
Als er dann am Ende sagt, auch ich bin Vater, da kann man sich ungefähr vorstellen, was dann eben vorgegangen ist. Zumal wir dann gestanden haben, wir haben uns also bewegt, als wir das Gespräch geführt haben und sind zu einem Grab gegangen, beziehungsweise zu drei Gräbern einer Familie, die am Tag davor exhumiert worden war. Das war eine vierköpfige Familie und die bei einem Raketenangriff ums Leben gekommen war am 9. März. Wir haben uns auch auf die Spur dieser Familie begeben später, waren in einem Haus in Isium, was zerstört worden war, wo sie mit 50 anderen Menschen in einem Keller ums Leben gekommen waren. Und diese Familie war relativ jung. Sie hatten zwei kleine Töchter, Dasha und Olesa, 9 und 5 Jahre alt, und von einem Kind waren nur die beiden Beine noch in dem Grab, weil alles andere eben pulverisiert war. Und als wir dann davor stehen und Sevcuk darunter guckt, und dann merkt man schon, also das packt ihn sehr an, und dann wurde er auch sehr emotional. Also dieser Besuch in Isium hat mir wieder gezeigt, was das für ein mörderischer Krieg ist. Wie fürchterlich, ich meine, wir sprechen über eine Kleinstadt. Wir sprechen über eine Kleinstadt von vielen, vielen Kleinstädten, die besetzt waren, die umkämpft waren. Wir waren außerhalb von Isium, haben Dörfer gesehen, komplette Dörfer, die einfach ausradiert waren. Also die komplett zerstört waren, wo man sich auch ungefähr vorstellen kann, was da passiert ist. Dieses Gräberfeld bei Isium steht aber eben nicht nur für diesen mörderischen Wahnsinn dieses Krieges, der so viele Menschenleben kostet, sondern möglicherweise eben auch dafür, dass einmal mehr Kriegsverbrechen begangen worden sind durch die russischen Besatzer. Das haben wir in Butscha gesehen, in Borodjanka gesehen, in anderen Städten, die im Frühjahr befreit worden waren. Da gibt es ja mittlerweile die Erkenntnisse der Vereinten Nationen, dass definitiv Kriegsverbrechen begangen worden sind. Und möglicherweise ist auch Isium eben einer dieser Fälle, wo die Besatzer aus welchen Gründen auch immer Menschen willkürlich ermordet, gefoltert oder sonst was haben. Wie das einzuordnen ist, also wie Kriegsverbrechen während eines laufenden Konfliktes aufgeklärt werden können, ob das überhaupt geht, ob es überhaupt sinnvoll ist, das zu tun, weil man ja doch irgendwo am Ende des Tages dann auch die Täterinnen und Täter einer gerechten Strafe zuführen muss. Darüber habe ich gesprochen mit Alexander Schwarz. Alexander Schwarz arbeitet für Amnesty International und leitet dort die Koordinierungsstelle für Völkerstrafrecht. Dieses Interview mussten wir so ein bisschen zusammenschneiden, weil ich ihm die Fragen nur, er ist in Tunesien und ich konnte ihm die Fragen einfach nur zuschicken. Und deswegen klingt das Ganze vielleicht nicht ganz so geschmeidig, aber trotzdem hat er uns, glaube ich, ein ganz gutes Interview gegeben. Wir reden jetzt von einem aktuellen Konflikt, der läuft, der Krieg wird ja weitergeführt und grundsätzlich scheint es ja nicht so ganz einfach zu sein, Kriegsverbrechen aufzuklären. Deswegen habe ich gefragt, welche Schwierigkeiten gibt es denn eigentlich bei der Ermittlung solcher Verbrechen?
Naja, in der Regel handelt es sich um Konfliktgebiete, in denen Kampfhandlungen mitunter immer noch andauern, was natürlich die Ermittlungstätigkeiten massiv erschwert. Hinzu kommt, dass Beweise aus den Kriegsgebieten gesichert und bewertet werden müssen, man damit also auf die Kooperationsbereitschaft der lokalen Behörden im Ausland angewiesen ist, die es häufig nicht mehr gibt, weil sie selbst getötet wurde, auf der Flucht ist oder ihre Infrastruktur komplett zerstört ist. Überlebende sind häufig schwer traumatisiert und haben nicht immer Vertrauen in Verfolgungsbehörden, die zum Beispiel nicht ihre Sprache sprechen oder nicht aus ihrem Kulturkreis stammen. Sind also internationale Ermittler unterwegs, dann müssen Zeugenaussagen und Dokumente in die Sprache der Verfahrensbeteiligten übersetzt werden. Außerdem müssen im Ausland befindliche Zeugen auch am Verfahren beteiligt werden und die kann man eben nicht dazu zwingen. Ja. Und besondere Schwierigkeiten bereitet im Völkerstrafrecht typischerweise die Identifizierung einer individuellen strafrechtlichen Verantwortlichkeit, weil Kriegsverbrechen werden ja häufig in einem kollektiven Aktionszusammenhang begangen, in dem zahlreiche, Dutzende, Hunderte Handlungsbeiträge zusammenwirken. Und dabei bleiben die Hauptverantwortlichen, also die Befehlshaber oder die politischen und militärischen Führer in dem Zusammenhang eben oft im Hintergrund. Und auch im Ukraine-Konflikt gilt es eben, die vor Ort begangenen Völkerrechtsverbrechen mit den Entscheidungsträgern entweder auf politischer oder auf militärischer Ebene in Verbindung zu bringen. Und für eine Strafbarkeit wegen zum Beispiel der Anordnung von Kriegsverbrechen müssen eben deswegen die Befehlsketten nachvollzogen werden. Das ist häufig sehr schwierig und sehr komplex, weil man damit eben auf Dokumente zurückgreifen muss, die nicht zugänglich sind. Gelingt es aber oder gelingt es nicht, den tatortfernen Befehlshaber den Vorsatz bezüglich des Begehens von Kriegsverbrechen nachzuweisen, dann hat man im Völkerstrafrecht die Möglichkeit, auf die sogenannte Vorgesetztenverantwortlichkeit zurückzugreifen. Und hier haftet dann der Vorgesetzte als Garant dafür, dass er bei Straftaten seiner Untergebenen entweder keine oder eben ungenügende Gegenmaßnahmen ergriffen hat. Die Möglichkeiten hat man dann im Völkerstrafrecht.
Nun ist es ja so, dass gerade in Kriegen der Vorwurf von Kriegsverbrechen auch immer ein Mittel von Propaganda ist. Also die eine Seite wirft der anderen Seite vor, ganz fürchterliche Dinge begangen zu haben. Und deswegen hat sich mir die Frage gestellt, wie wichtig es denn ist, dass neutrale Ermittlerinnen und Ermittler vor Ort aktiv sind und solche Verbrechen aufklären.
Also die Unparteilichkeit, aber natürlich die fachliche Expertise, wie der Ermittler, das ist eine ganz entscheidende Voraussetzung für die effektive Strafverfolgung, deren Spezialisierung auf bestimmte Deliktsbereiche wie eben Kriegsverbrechen sind ganz, ganz entscheidend, um überhaupt eine fachliche Aussage über die Verbrechen treffen zu können. Auch müssen bei der Exhumierung von Massengräbern beispielsweise Spezialisten die Untersuchung durchführen, die eben auf solche Tatorte auch spezialisiert sind. Das Gleiche gilt auch für die Ermittlungen von sexualisierter Gewalt. Dafür sind Expertinnen erforderlich, die eben diesen Delikten eine ganz besondere Aufmerksamkeit zukommen lassen, wie auch bereits im Krieg Russlands gegen die Ukraine geschehen. Und diese eben im Kriegskontext häufig begangenen Verbrechensformen nicht außer Acht gelassen werden.
Ich habe dann gefragt, ob das, was Alexander Schwarz uns gerade erzählt hat, auch in der Ukraine gewährleistet ist.
Die Ukraine und die EU-Staaten Polen und Litauen haben ja schon im April ein gemeinsames Ermittlerteam gebildet, um mutmaßliche russische Kriegsverbrechen zu untersuchen. Hinzu kommt, dass der Internationale Strafgerichtshof seit dem 25. April auch mit dieser europäischen Untersuchungsgruppe zusammenarbeitet. In der Geschichte des Internationalen Strafgerichtshofs ist bislang die größte Ermittlergruppe überhaupt in ein Land entsandt worden, um Völkerrechtsverbrechen aufzuklären. Insofern kann man zum gegenwärtigen Zeitpunkt schon sagen, dass in der Ukraine sehr viel dafür getan wird, tatsächlich über unabhängige internationale Ermittlungsteams ein Höchstmaß an Objektivität und Transparenz bei der Strafverfolgung zu gewährleisten.
Angenommen, es haben jetzt Ermittlerinnen und Ermittler geklärt, ja, es hat tatsächlich ein Kriegsverbrechen stattgefunden. Wie kann man denn dann Täterinnen und Täter vor Gericht bringen, ihnen den Prozess machen und sie dann eben am Ende des Tages auch für das bestrafen, was sie getan haben?
Mittlerweile gibt es viele verschiedene Wege zur Ermittlung und Feststellung von Kriegsverbrechen. Der wohl wichtigste führt seit 2002 über den Internationalen Strafgerichtshof eben nach Den Haag. Dort verfolgt das Weltstrafgericht individuelle Verdächtige wegen jeglicher Art von Verstößen gegen das humanitäre Völkerrecht, also insbesondere Kriegsverbrechen, aber natürlich auch Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Eine weitere Möglichkeit, im Kriegsverbrechen zu verfolgen, bietet die vom UN-Menschenrechtsrat eingerichtete Untersuchungskommission. Die Vereinten Nationen könnten diese Arbeit und die Ergebnisse der Kommission dann an ein hybrides internationales Kriegsverbrechertribunal übergeben, um mutmaßliche Kriegsverbrecher zur Verantwortung zu ziehen. Ein solches Tribunal müsste für den Ukraine-Krieg ja eben erst noch gegründet werden, aber das wäre eine weitere Möglichkeit. Und schließlich haben mittlerweile auch einige Staaten, wie vor allem Deutschland, die gesetzliche Möglichkeit zur Verfolgung von Kriegsverbrechen. So ermittelt etwa in Deutschland nach einer Anzeige des Generalbundesanwalts in Karlsruhe bereits seit mehreren Monaten gegen mutmaßliche Kriegsverbrechen Russlands in der Ukraine. Da wird gegen verantwortliche PolitikerInnen, Kommandeure und Soldaten ermittelt. Und Grundlage ist eben hier das seit 20 Jahren in Deutschland geltende Völkerstrafrecht, das gerade in den letzten Jahren enormen Aufwind genommen hat und tatsächlich sehr erfolgreich Kriegsverbrechen und andere Völkerrechtsverbrechen vor deutschen Gerichten verfolgt hat.
Gibt es auf der anderen Seite denn eigentlich Möglichkeiten von Staaten zu verhindern, dass Täterinnen und Täter vor Gericht gebracht werden? Also wenn ein Staat wie Russland beispielsweise sagt, interessiert uns nicht, ob Soldaten tatsächlich Kriegsverbrechen begangen haben, selbst wenn das gerichtsfest bewiesen ist, kann so ein Staat verhindern, dass Täterinnen und Täter vor Gericht kommen?
Immer dann, wenn Staaten ihre staatliche Souveränität als Schutzschild für mutmaßliche Täter und Täter einsetzen, wenn also mutmaßliche Täter nicht ausgeliefert werden und die Aufenthaltsstaaten der Täter weder willens noch in der Lage sind, die Strafverfolgung zu betreiben, dann können diese Staaten verhindern, dass den Tätern eine Strafverfolgung droht. Die Militärjustiz der USA versagt in der Hinsicht fast immer, wenn es darum geht, mutmaßliche Kriegsverbrechen von US-Soldaten aufzuklären. Im Afghanistan-Krieg hat es ganz offensichtliche Hinweise, zum Beispiel auf Tötungen und Folterungen von afghanischen Zivilisten durch US-Soldaten gegeben, darunter auch Kinder und schwangere Frauen. Aber selbst die offensichtlichsten Hinweise auf Kriegsverbrechen wurden von der US-Justiz ignoriert und die Täter nicht zur Rechenschaft gezogen. Das liegt mitunter daran, dass in den USA nach bisherigem Recht militärische Befehlshaber darüber entscheiden, ob ein Verfahren überhaupt eingeleitet wird, nicht aber eine unabhängige, geschweige denn internationale Ermittlungsbehörde.
Welche Maßnahmen müssten denn dann eigentlich ergriffen werden auf internationaler Ebene, damit Täterinnen und Täter gleich welcher Nationalität vor Gericht gestellt werden, verfolgt werden und dann entsprechend auch bestraft werden?
Ich denke, vor allem müssen endlich die im Völkerrecht weit verbreiteten Doppelstandards abgebaut werden, weil in Fragen der Menschenrechte messen eben Entscheidungsträger westlicher Staaten immer noch zu oft mit zweierlei Maß. während der globale Norden oft Kriegsverbrechen in Ländern des globalen Südens öffentlich verurteilt und teilweise auch strafrechtlich verfolgt, entziehen sich nicht selten Militärs im globalen Norden meistens der Verantwortung. Und das führt dazu, dass Völkerstraftaten wie Folter oder Drohnenangriffe gegen Zivilistinnen selten bis zum Teil gar nicht geahndet werden. Es scheint, als würden andere Standards für die Verletzung von Menschenrechten gelten, wenn sie von westlichen Staaten begangen werden. Ein weiterer Aspekt ist, dass die Idee der universellen Strafverfolgung weiter in die Praxis umgesetzt werden müsste. Das bedeutet, dass mehr Staaten Mitglied des Internationalen Strafgerichtshofs werden, wie etwa die USA, China, Indien oder eben auch Russland. Nur so kann verhindert werden, dass Täter weiter einen sicheren Hafen aufsuchen können, in dem sie vor Strafverfolgung sicher sind. Aber ich denke, auch auf nationaler Ebene müssten mehr Staaten dem Beispiel Deutschlands folgen und ihr nationales Justizsystem ermächtigen, eine universelle Strafverfolgung zu betreiben, und zwar ganz unabhängig eben von der Herkunft des Täters, seinem Aufenthaltsort oder dem Tatortstaat.
Das war Alexander Schwarz, der Leiter der Koordinierungsstelle für Völkerstrafrecht bei Amnesty International. Offensichtlich, das ist das, was ich so für mich mitgenommen habe, ist es nicht ganz einfach, Kriegsverbrechen aufzuklären. Selbst wenn es klare Indizien dafür gibt, dass Kriegsverbrechen irgendwo begangen worden sind, können sich Täterinnen und Täter immer noch der Strafe entziehen. Es können Staaten verhindern, dass Täterinnen und Täter der Strafe zugeführt werden, und es gibt offensichtlich da auf internationaler Ebene noch einiges zu tun. Gleichwohl drängt sich natürlich der Eindruck auf, dass auch in Isium, dieser Kleinstadt, die wir besucht haben, dass auch dort Kriegsverbrechen begangen worden sind. Und es bleibt einfach nur zu hoffen, dass den Opfern da Gerechtigkeit widerfährt. Es wird nicht einfach werden, davon ist auszugehen. Es wäre ja eigentlich ganz schön, wenn sich auch diejenigen, die Kriege anzetteln, also die Staatsführerinnen und Staatsführer, die für diese Kriege verantwortlich sind und am Ende des Tages dann natürlich auch für die Kriegsverbrechen verantwortlich sind, die auf dem Boden passieren, wenn die sich vor Gericht verantworten müssten. Aber ich glaube, das ist ein großes Rad, was in Zukunft gedreht werden muss, und bis dahin ist es, glaube ich, noch sehr weit. Es war schön, dass ihr heute wieder dabei wart. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Nochmal, wenn euch der Podcast gefällt, empfehlt uns euren Freundinnen, Freunden, Verwandten, wem auch immer. Und folgt uns kostenlos bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder dort, wo ihr uns gerade zuhört. Alles Gute, bis bald.
So fühlt sich Krieg an. Ein Podcast von Funke und NRZ.